Thema ist Morphophysiologie heute Abend. Und verschiedene von Ihnen sind zu mir gekommen. Sie haben mir gesagt, geben Sie uns doch einen Wink, was Sie reden heute Abend. Da habe ich gesagt, kommen Sie heute Abend und dann werden Sie es wissen. Da haben Sie einmütig gesagt, ja, nicht wahr, Sie reden über das Wort Jesu, wo er gesagt hat, sammelt nicht Schätze auf Erden, wo Motten fressen und Diebe nachgraben und stehlen. Und was ist diese Art von Motte, über die Sie reden wollen? Also Sie werden enttäuscht, liebe Freunde, denn ich bin kein sehr mutiger Mann. Meinen Sie, dass ich es wagen würde, mit Ihnen, mit den reichen Geschäftsleuten, über sammelt nicht Gold, Schätze, wo Motten fressen und Diebe nachgraben und stehen? Ich würde nie wagen, sowas zu tun, dazu bin ich zu feige. Nun, ich muss aber trotzdem über Motten reden. Und ich rede schon über Motten, aber nicht über diesen Vers. Nehmen Sie selber den Vers zu Herzen. Der ist nämlich sehr, sehr gesund. Wollen Sie da mit mir lesen über aus dem Prediger, Buch der Prediger, 3,11. Alles hat Gott, aber er gar schön gemacht zu seiner Zeit. Prediger 11. Alles hat er gar schön gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gegeben. Und dann mit mir aus Jesaja 55. Jesaja 55. Jesaja 55, Vers 12. Ich glaube, ich muss Ihnen eine kleine Geschichte erzählen, während ich warte, bis man fertig ist mit dem Blättern. Als ich junger Mann war und mein Auge, sie sagen auf Deutsch, es ist nicht sehr schön, aber sie sagen, ich ging auf Brautschauen. Ich war sowas, aber so war es nicht bei mir. Aber ich habe eine junge Dame vor mir gesehen in einer verschiedenen Evangelisation. Und eins habe ich festgestellt, als ich schwere Bibelstellen nannte, Joel und die kleinen Propheten, hat sie sie immer gleich gefunden. Und diese Frau ist jetzt, dieses Mädchen ist jetzt meine Frau. Wir haben Silberhochzeit gefeiert vor 2-3 Tagen. Aber sie hat die Stellen sehr schnell gefunden und das hat mir mächtig imponiert. Also Jesaja 55, Vers 12. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen, und in Frieden sollt ihr geleitet werden. Die Berge und Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Statt der Dornen werden Zypressen wachsen und Myrten statt der Disteln. Dem Herrn zum Ruhme wird es geschehen, zum ewigen Zeichen, das nicht getippt wird. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden sollt ihr geleitet werden. Die Berge und Hügel werden vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die Hände klatschen. Sie werden sehen, warum ich das gelesen habe gleich. Die Berge und die Hügel vor euch in Jubel ausbrechen. Und dann Hebräer Kapitel 6. Es ist etwas Wichtiges da. Sie werden die Zusammenhänge gleich begreifen, wenn ich anfange. Hebräer 6, Vers 1. Darum wollen wir die Anfangslehre über Christus liegen lassen oder beiseite lassen und uns zur Lehre für Gereifte wenden. Also es gibt Anfangsstufen im christlichen Leben und Lehre für Gereifte. ohne abermals den Grund zu legen, dass die Anfangslehre mit der Buße durch Abwendung von toten Werken, mit dem Glauben an Gott, die zwei Säulen der Anfangslehre des Christen, mit der Lehre von Taufen und der Lehre von Handauflegung, zwei weitere Säulen in der Anfangslehre des Christus, Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht, zwei weitere Säulen, sechs zusammen, der Anfangslehre des Christus. Und dies wollen wir tun, also fortschreiten über die Anfangsstufen des christlichen Glaubens hinausgehen, wenn Gott es erlaubt. Denn wir können stecken bleiben in den Anfangsstufen, wenn wir nicht vorsichtig sind. Dies wollen wir tun, also fortschreiten zur Vollkommenheit für Gereifte, so Gott es alles erlaubt. Dann fügt er etwas hinzu, über das ich reden muss. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind, mit der Anfangslehre. Die erleuchtet worden sind mit der Anfangslehre und die himmlische Gabe geschmeckt haben. Denn mit der Anfangslehre von Christus, dass er für uns gestorben ist, um uns das Paradies wiederzugeben. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben, es sind sehr viele von Ihnen, liebe Freunde, die himmlische Gabe geschmeckt haben. Ich sehe es, wenn ich etwas von der himmlischen Gabe sage, was Ihnen sehr gut schmeckt, dann kommt ein breites Lächeln aufs Gesicht. Sie wissen, wie es schmeckt. Wenn ich mit Ihnen von Eis rede, die Frau von Parmesan, Banane, Split oder so etwas, nur die lächeln. Oder von Erdbeeren und Sahne, nur die lächeln, die eben eine Leidenschaft haben für Erdbeeren und Sahne wie ich. Weil wir eben beide die gleiche Gabe geschmeckt haben. Wenn ich es erwähne, kommt ein breites Lächeln ins Gesicht, nicht wahr? Nun, die himmlische Gabe geschmeckt haben, die werden sagen, ich verstehe, wovon der Mann redet. Habe ich auch geschmeckt. Und die Erdbeeren und Sahne nie geschmeckt haben, wenn es solche gibt bei uns. Wenn ich von Erdbeeren und Sahne rede, werden sie auch überhaupt nichts verstehen. Und wenn ich von der himmlischen Gabe rede, sie nichts davon verstehen, heißt es, dass sie es nie geschmeckt haben. Aber passen Sie auf, Erdbeeren und Sahne sind gut. Auch wenn sie es nicht geschmeckt haben. Und so ist die himmlische Gabe auch gut. Ich will heute Abend anhand von Motten über die himmlische Gabe reden. Heute Abend, Sie werden nicht verstehen, gleich am Anfang, aber Sie müssen aufpassen, dass Sie keine Stufe der Logik verpassen. Es ist unmöglich, die, wenn sie einmal erleuchtet worden sind, die himmlische Gabe geschmeckt haben, des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das herrliche Wort Gottes, langweilige Bibel lesen, heißt es so? Das herrliche Wort Gottes. Ach, das sind Sachen, die nur die, von denen nur die wissen, die es geschmeckt haben. Die Kräfte, das herrliche Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben. Dann doch abgefangen sind, von dort zur Buße zu bringen. Dass sie für sich den Sohn Gottes noch einmal kreuzigen und der Schande preisgeben. Wir beten zusammen. Herr Jesus, wir bitten dich, gib du uns weise Worte der Liebe, aber auch scharfe Worte, wo sie nötig sind, dass wir verstehen, was du uns anbietest. Du bist ein Gott des Paradieses und du willst uns zurückführen in das verlorene Paradies, das wir Menschen verloren haben. Herr Jesus, gib du uns den Weg zurückfinden, Alter, so gib du weise Worte. Verständige Ohren und aufmerksame Herzen zu hören und zu verstehen. Und Herr Jesus, gib mir die Einfachheit in Christus, so zu reden, wie du es willst. Wir sagen dir Dank im Voraus. Amen. Amen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist Mottenphysiologie heute Abend. Ich habe nie über Mottenphysiologie geredet. Stellen Sie sich das vor. Und deshalb weiß ich, dass Sie nicht wissen, was ich sage. Und da kann ich Sie alle anspannen ein bisschen, bis Sie verstehen, wie das alles zusammenhängt. Nun, wir müssen anfangen. Sie müssen bedenken, wenn man ein gutes Haus bauen will, muss man einen guten Aushub tun, nicht wahr? Die Amerikaner, die bauen ihre Häuser ohne Keller, oben auf dem Boden, einfach wie es ist. Wenn etwas kommt, ein ganz großer Sturm, wird weggeblasen, habe ich gesehen. Wer richtig bauen wird, der macht ein großes, großes, großes Loch zuerst. Und ich muss bei Ihnen ein großes Loch zuerst machen. Denn wir wollen tun, was wir tun, in einer fundierten Art und Weise heute Abend. Und da müssen Sie ein bisschen Geduld haben mit mir, bis ich den Aushub gemacht habe. Denn das ist gerade das Schwerste. Aber wenn das Haus dann fertig ist zum Wohnen mit einem schönen Keller drin und schönen Zimmer oben drauf, dann lohnt es sich. Also, wo wir es tun. Nun, Römer Kapitel 1, das ich jetzt nicht vorgelesen habe, aber das Sie alle sehr gut kennen, lehrt uns, dass man Gott in der Schöpfung sieht. Viele Leute, besonders unter meinen Kollegen, sie sagen, wenn wir die Schöpfung angucken, dann sehen wir keinen Gott. Wir sehen nur Widersprüche. Gucken Sie mal die Krankheiten, gucken Sie mal das Böse, gucken Sie mal die Kriege an. Wie kann man einen Gott der Liebe in so einer Schöpfung sehen? Nun, die Bibel lehrt uns, dass trotz der Tatsache, dass die Welt gefallen ist, deshalb voller Widersprüche ist, dass genug in der Welt übrig geblieben ist, um zu sehen, dass der Schöpfers Hand dahinter ist. Sehen Sie, es ist so, die Welt, der Kosmos, das Universum um uns herum, ist nicht Gott. Die Pantheisten sagen, dass die ganze Schöpfung ein Teil von Gott ist. Deshalb glauben die Hindus und viele andere, dass sie gewisse Teile der Schöpfung als heilig angucken müssen, weil sie, die Schöpfung, ein Teil von Gott ist. Nun, die Bibel lehrt, dass die Schöpfung, in der Schöpfung, man Gott sieht. Dass aber die Schöpfung nicht Gott ist. Die Schöpfung ist nicht ewig. Gott ist ewig, das heißt, er ist außerhalb der Zeit. Die Schöpfung ist in der Zeit. Die Sache ist so, die Schöpfung ist die Handschrift Gottes, die teilweise verwischt worden ist. Nun, wer das Unglück hat, eine Inschrift zu bekommen von meiner Hand in meinen Büchern, so ein Autogramm, nicht wahr? Der weiß, dass meine Handschrift nicht leserlich ist. Aber eins kann man erkennen, obwohl meine Handschrift nicht leserlich ist. Zeigt sie, wer ich bin? Fragen Sie meine Frau. Sie weiß es. Nun, wollen wir sagen, ich habe ein Autogramm gemacht in einem Buch von mir. Und es steht meine Handschrift schön da, wie sie leider ist. Und dann fällt das Buch ins Wasser. Und man rettet das Buch schnell raus. Und sie bekommen eine verwischte Handschrift. Teilweise nicht leserlich, teilweise durcheinander, teilweise noch rätselhafter, als die Handschrift normalerweise ist. Aber auch an einer verwischten Handschrift, die fast nicht leserlich ist, können Sie mich und meinen Charakter ablesen. Stimmt oder stimmt es nicht? Geben Sie einen Graphologen und er wird es Ihnen tun. Auch wenn die Handschrift 3/4 oder 9/10 verdorben ist, wird es tun können. Er kann die Charakterzüge herauslesen, obwohl die Handschrift verzerrt ist, durch den Aufenthalt im Wasser. Nun, die Bibel lehrt ganz klar, dass die Welt am Anfang eine schöne Handschrift Gottes war, wo man deutlich und klar
Gottes Werk und Gottes Charakter sah. Jetzt aber, dass diese Handschrift teilweise verwischt worden ist, wie mein Buch, das ins Wasser fiel und die Handschrift einfach verwischt ist. Die Handschrift ist verwischt, aber trotzdem ist genug in dieser Schöpfung, Gott zu sehen. Nun, meine Handschrift ist nicht ich. Meine Handschrift gibt mich in meinen Charakter leider wieder, aber ist nicht ich. Die Schöpfung ist nicht Gott. Die Schöpfung ist verdorben. Früher war sie schön, jetzt ist sie nicht schön. Es sind mancherlei Überreste, die noch schön sind, aber mancherlei wie Krebs, wie verstümmelte Kinder, wie die entsetzlichen Unfälle und Kriege, die wir haben. Die sind nicht schön. Aber trotzdem, obwohl alles verwischt ist, oder sehr viel verwischt ist von Gottes Handschrift in dieser Schöpfung, ist die Schöpfung noch imstande, Gottes Charakter zu zeigen. Viele Atheisten sagen, dass weil es ein Durcheinander ist, deshalb kann man Gott nicht erkennen. Und sie sind Atheisten. Die Bibel sagt, nein, das ist oberflächliches Denken, die Handschrift ist verwischt, aber ist genug noch da, um den Autor der Handschrift gut zu erkennen. Nun, ich habe Ihnen gesagt, gestern Abend und gezeigt, dass die Schlange, von der wir gelesen haben, im 4. Buch Moses und in Johannes, obwohl das Tier degradiert ist, genug Charakterzüge an der Schlange geblieben sind, zu zeigen, wie schön sie einmal war. Sie ist sekundär primitiv. Aber an der Sekundärprimitivität sieht man doch, dass das einmal ein schönes, besseres, intelligenteres Tier ist, als es war. Also eine verdorbene Schlange ist doch imstande zu zeigen, dass das Tier einmal schöner war. So ist es mit der ganzen Schöpfung. Nun, in dieser Schöpfung findet man verschiedene Tiere, wie Schlangen und Motten, die uns sehr guten Anschauungsunterricht geben können. Ich kann nicht an zwei Abenden hintereinander über Schlangen reden, obwohl die Lücke Stoff da ist, sonst wird es Ihnen langweilig. Aber über Motten und Schlangen hintereinander will ich es wagen zu tun. Nun, ich will diese Motten und die Lupe nehmen mit Ihnen heute Abend, weil etwas Besonderes an Ihnen ist. Bestimmte Arten. Leider kenne ich die deutschen Namen für diese Motten nicht und ich habe sie nirgendwo auswendig können. Und ich habe nicht Zeit gehabt, mit unseren Freunden hier zu reden. Aber es gibt verschiedene Mottenarten, die wir Gypsy Moth nennen. Also, Gypsy ist natürlich Zigeuner. Bei uns heißt es Gypsy Moth. Wissen Sie, wie es heißt auf Deutsch? Sehen Sie, Lehrer von Biologie, der kann mir auch helfen. Also ich muss mich nicht zu sehr schämen. Vielen Dank, Sie haben mir meinen Charakter mein bisschen gerettet. Oder es gibt auch die sogenannten Codling Moth. Ich tue sie nur hier, dass wir sachlich miteinander umgehen können. Das ist die zweite Art, ich reden möchte heute Abend. Oder es gibt den Oakleaf Roller Moth. Dies ist sehr wichtig. Oak ist Eiche. Leaf ist Blatt. Roller, das heißt, die Blätter rollen zusammen, wenn die Motte anfängt, diese Blätter zu fressen. Denn diese Art von Motte ist eine sehr große Plage in den großen Eichenwäldern in Amerika. Und über diese Motte speziell will ich reden heute ab. Ist eine Motte, die Eichenblätter frisst und hat ganze Wälder in Amerika kaputt gemacht. Frisst alle Blätter weg und dann sterben die Bäume. Nun, wenn die Amerikaner so eine Plage haben, dann tun sie etwas. Sie sind sehr tätig. Und sie haben versucht, diese Dinger, diese Viecher, diese Tiere zu ausradieren. Sie haben es probiert mit Insektiziden, also Substanzen, die Insekten töten. Aber sie haben entdeckt, dass sie so viele andere Tiere, Insekten, damit töten, dass sie mehr Schaden anrichten, als was sie Heil ausrichten. Und sie haben davon abgesehen, sie mit Insektiziden zu töten. Das hat alles einen Grund, warum ich das sage. Wenn sie hier schlafen, werden sie sagen, warum hat er plötzlich angefangen, von dem zu reden? Weil sie nur im Moment geschlafen haben. Ich war oder Nickerchen gemacht. Nun, Amerikaner sind sehr schlaue Leute und sie haben gesagt, wir wissen, was wir tun müssen. Wir müssen das Liebesleben von diesen Tieren töten, dass sie sich nicht mehr fortpflanzen. Wir wollen jetzt genau studieren, wie sie sich fortpflanzen. Wenn wir die Fortpflanzung unterbinden können, dann können wir unsere Wälder retten. Sie haben ein genaues Studium gemacht. Sie haben herausbekommen, dass die weiblichen Motten merkwürdige Tiere sind. Sie ziehen bekanntlich nicht nur bei Motten, sondern bei Tieren allgemein. Die ziehen die Männer an, die Männchen ziehen sie an, mit einem besonderen Parfum, was man ein Pheromon nennt. Pheromon. Das ist eine Substanz, die riecht. Also wie Kölnisch Wasser, war meine. Wenn man das kölnische Wasser riecht, denkt man, oh, wie schön und frisch. Man ist angezogen. Die Menschen geben sehr viel Geld aus im Jahr für Parfum, nicht wahr? Und der Zweck ist der gleiche. Entschuldigen Sie, es hat auch ästhetische Werte da bei den Menschen, die nicht sind bei den Motten. Aber der Zweck ist gleich, dass man sich gegenseitig angenehm macht, nicht wahr? Ist es nicht so? Nun, die schlaue Frau hier, von den Motten. Sie zieht die Männer an durch ein Pheromon, durch diese Substanz. Nun, das ist doch sehr wunderbar. Die Amerikaner haben gesagt, wir wissen jetzt, wie das ist, wie wir die Fortpflanzung dieser Motten unterbinden können. Wir wollen herausfinden, was dieses Pheromon ist. Wenn wir herausgefunden haben, was es ist, synthetisieren wir die Substanz im Laboratorium. Wenn wir dann große Mengen von dieser Substanz synthetisiert haben, dann tun wir diese Substanz in eine Mottenfalle. Und da kommen all die Menschen herbeigeflattert, weil sie meinen, dass sehr viele Frauen da sind, nicht wahr? Und sie fallen in den Käfig. Und das ist das Ende von Motte. Motte Exitus. Exitus Motte. Und all die Frauen, die bleiben allein und sie haben keine Männchen mehr. Die Eier sind nicht befruchtet. Und Motte, Exitus auch die Frauen. Nächste Generation entsteht nicht und wir haben unsere Wälder gerettet. Und ohne Gift. Wir machen es mit Parfum. Mit dem Pheromon. So haben sie dann angefangen, die kleinen Motten zu züchten, um sie kiloweise dann zu töten und dann zu extrahieren, um zu finden, was diese Substanz ist. Aber wissen Sie, man muss dann Tonnen von Motten haben, um das zu tun, wenn es nur einige Mikrogramm sind. Und sie haben angefangen, diese Motten im Laboratorium zu züchten. Aber sie hatten nicht genug Eichenblätter. Sie hätten selber ihre Wälder kaputt gemacht, nicht wahr? Um die Tonnen von Motten, die sie herstellen mussten, um das zu tun. Da haben sie gesagt, so gut, wir müssen uns helfen. Die Amerikaner sind sehr gescheit damit. Und sie haben ihre Motten dann, das ist die Forschung, wissen Sie, ich habe graue Haare gehabt, ich habe lange genug Forschung getrieben. Man wird gerade dabei. Und man hat diese Puppen von Motten, man muss die Puppen erziehen. Wa? Man hat sie dann im Laboratorium erzogen, großgezogen, nicht mit Eichenblättern, aus dem einfachen Grund und nicht ignorierte. Und man hat es getan mit Weizenkeim, na, da hat man Tonnen davon, und mit Alpha-Alpha. Und diese Puppen sind dann groß geworden auf Weizenkeim und Alpha-Alpha. Aber dann geschah etwas Fürchterliches. Frau Motte konnte Mann Motte nicht anziehen. Sie hat gar keine Anziehungskraft mehr. Sie war total gesund, absolut gesund und fähig, Eier zu legen. Nur hatte sie die Fähigkeit, die schrecklich ist für das weibliche Wesen, konnte das männliche Wesen gar nicht anziehen. Nun, die Männer, die Menschen können nicht riechen, was dieses Parfum ist. Aber man hat herausbekommen, dass die männlichen Motten nur angezogen sind zu den weiblichen Motten, wenn die weiblichen Motten in dem Puppenstadium Eichenblätter gegessen haben. Und wenn sie Eichenblätter gegessen haben, dann ziehen sie die Männer an. Aber wenn sie nur Weizenkeim gegessen haben und Alpha-Alpha gegessen haben, dann sind sie machtlos als weibliche gewesen. Also sind alles von den Blättern, die sie fressen in den Wäldern und machen die Wälder kaputt. Da musste man also diese Motten züchten, wahrhaftig auf Weizen, auf Eichenblättern, um überhaupt die Pheromone zu bekommen. Da haben die Wissenschaftler gesagt, das ist aber merkwürdig. Lasst uns die Motten ein bisschen beobachten. Das sieht aus, als ob das Weibchen ihr Geheimnis der Anziehungskraft von dem Puppenstadium bekommt, wo sie Weizenblätter isst. Vielleicht ist etwas in den Weizenblättern, in den Eichenblättern, entschuldigen Sie meine, es ist was anderes, was das tut. Vielleicht wollen wir mal gucken, ob die Männchen direkt angezogen sind bei Eichenblättern. Und tatsächlich war das der Fall. Wenn die Frauen nicht da waren, die Weibchen, dann wurden die Männer direkt angezogen zu den Blättern. Ah, da sagten sie also gut. Das Pheromon, das anzieht, liegt in den Blättern selber. Und das Weibchen ist so schlau, dass wenn es in dem Larvenstadium, also in dem Puppenstadium ist, nimmt es diese Substanz, das Pheromon in den Eichenblättern und lagert sie und tragt sie, überträgt sie in das fertige Stadium als fertige Motte. Tatsächlich war das der Fall. Wissen Sie, ich muss es kurz sagen, die Larven, die zu Frauen werden, die eben zu den Weibchen werden, die haben eine besondere Drüse im Körper und nur die Weibchen nehmen von den Eichenblättern das Pheromon, das da drin ist, und lagern es in diesen Drüsen. Und die Männer, die Männchen, die fressen das Gleiche, aber die vergeuden das Pheromon. Und bis sie fertige männliche Motten sind, haben sie nichts mehr. Nun, das Puppenstadium bei Motten ist gewissermaßen ein Paradies. Die leben in ihrem eigenen Fraß. Und das Fraß schmeckt gut. Und sie müssen nur das eine tun. Nur fressen und fressen und fressen von den Blättern in den Eichenwäldern. Und es ist ein Paradies, einen ganzen Wald zu haben, den man fressen kann. Das ist ihr Paradies in dem Larva, in dem Puppenstadium der Motten. Nur aber die Weiber, die Weibchen, sind imstande, dieses Paradiesische zu übertragen in das erwachsene Stadium, wo sie vollständige Motten sehen. Die Männer vergeuden ihre Überreste vom Paradies im Wald. Und die Weibchen tun das nicht, sie behalten das. So übertragen die Weibchen das Paradies von dem Puppenstadium in das Erwachsenenstadium später. Und damit, weil sie nach Paradies riechen, sehen sie die Männchen an. Also das Geheimnis ist bei der Frau, bei dem Weibchen, dass sie ein Stück Paradies mit hinüberträgt in das verlorene Paradies. Denn wenn sie entpuppen, wenn sie aus dem Wald sind und aus dem Puppenstadium sind, haben sie das Paradies ihres Waldes verloren. Und sie müssen dann um ihr Leben kämpfen und sie fortpflanzen, weil allerlei da ist, was diese Motten tötet. Also das ist ungefähr das Lebensbild von dem Oak Leaf Roller Moth, von diesem Eichenblattfresser und dieser Motte, die das tut. Nun, man hat das getan und so fängt man die Männer, hören Sie zu. Das ist die Wissenschaft, die wir brauchen, um klar zu machen, was ich Ihnen klar machen will heute Abend. Wir Menschen hatten ein Puppenstadium. Wir lebten einmal, unser Stammvater, unsere Stammeltern, Adam und Eva, in einem Garten. Dann hatten wir keine Disteln, keine Dornen, wir hatten keine Tränen, keine Krankheiten, und wir aßen die Frucht des Paradieses in einem Paradies Gottes. Am Anfang der Schöpfung lebten wir drin, Adam und Eva, unsere Stammeltern, in dem Puppenstadium des menschlichen Wesens. Nun, dort in dem Stadium waren die Menschen auch befreundet mit dem Besitzer des Paradieses, der ihnen alles Schöne gegeben hatte. Und es hieß, sie wandelten mit ihm und er mit ihnen. Und sie unterhielten sich. Und es hieß, er hatte seine Freude an den Menschenkindern. Und sie hatten ihre Freude an ihm. Es war ein Paradies. Eden. Das Paradies, das wir verloren haben. Jetzt sind wir draußen in der Welt, wo die Vögel die Motten fressen, wo die Sünde die Menschen frisst und sie tot macht. Aber wissen Sie, es ist das Merkwürdige bei uns Menschen, dass die Weibchen, die Frauen, die haben mehr Geschmack fürs Paradies als die Männer. Wissen Sie das? Jeder junge Mann denkt, wenn ich nur meine Eva habe, gebe ich alles auf, um meine Eva zu bekommen, dann habe ich Paradies. Jeder Bub denkt das. Hat auch recht. Denn wissen Sie, die Frau macht in der Familie die Atmosphäre. Wenn die Atmosphäre der Frau falsch ist, ist die Atmosphäre in der ganzen Familie falsch. Sie bestimmt, was geschieht. Wenn Sünde geschieht zwischen Buben und Mädchen, ist immer die Mädchen, die eine Hauptschuld trägt. Sind sie bestimmt, und ich sage das nicht, weil ich Mann bin, sondern weil es meine Frau gesagt hat, nicht stimmt. Sie kann es bestimmen. Sie kann es sehr gut bestimmen. Sie hat die Atmosphäre des Paradieses in sich. Sie übertrug es wie die Mutter. Sie hat mehr Geschmack, mehr Atmosphäre, mehr Speise des Paradieses mit sich gebracht als der Mann. Der Mann ist nicht religiös. Gehen Sie zur Kirche. Da findet man viel mehr Frauen als Männer. Man kann eher mit den Mädchen reden über diese Dinge als Männer. Sie haben eben ein Gefühl dafür. Mehr Paradies mit sich gebracht. Oft haben sie ein Stück vom anderen mitgebracht, auch nicht wahr. Aber das ist ganz bestimmt der Fall, was ich da sage. Nun, Eva dann riecht nach dem Paradies Gottes von unserem Stadium. Nun, wenn das der Fall ist, dass sie das mitbringt aus dem Paradies, dann muss ich etwas fragen, wie man das erkennt an den Menschen. Die Motte des Männchen sucht an dem Weibchen das Paradies. Wir Männer tun das, wir Frauen tun es auch. Und sehen Sie, jeder Mensch hat einen Hang zum Paradies. Wie können Sie sonst erklären, das, was wir nennen Nostalgie? Das ist das Heimweh, das uns alle packt. Wir haben dieses Heimweh. Es äußert sich in einer sublimierten Form in unserer Lust zu schöner Kunst, oder zu schöner Musik. Der Mensch hat einen Hang zur Vergnügung, zur Freude. Ich muss es französisch sagen, weil das deutsche Wort nicht ganz reicht. Plaisir. Der Mensch hat einen Hang dazu. Ich meine, sonst würde der Mensch nicht mit allen Mitteln, durch alle Gewerkschaften, dafür sorgen, dass er mehr und mehr Zeit hat zum Selbstvergnügen. Nun, ich sage nichts gegen Vergnügen. Ich sage nur, dass wir diese Lust, diesen Hang zum Pläsier ist ein Überrest von dem Paradies, das wir verloren haben. Nun, die Mutter kann sich nicht direkt erinnern an das Paradies des Waldes. Sein Nervensystem ist ganz umgeformt worden, wie aus der Puppe eine Motte wurde. Und wir können uns nicht direkt erinnern an das Paradies. Nun können wir uns nur an den Geruch des Paradieses erinnern. Adam und Eva lebten zusammen im Garten. Er sagte, Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Gefleisch. Jetzt habe ich meine Eva. Und das war sein Paradies. Nun, das ist, was wir alle suchen. Deshalb haben wir dein Mensch Vater und Mutter verlassen, um seine Frau zu bekommen. Er tut's. Verlässt das Liebste, was er hat, seine Eltern, um das zu tun. Und jeder Hang in uns zur Kunst, zur Schönheit, zur Musik, zu der herrlichen Natur, zu schönen, hübschen Menschen, zu gesunden Menschen, ist eine Erinnerung an das Schöne, das wir hatten im Paradies Gottes. Ich weiß, dass es verwaschen ist und verwischt ist, diese Erinnerung. Es ist so, was man nennt, eine Stammerinnerung in der Wissenschaft. Und ich glaube, dass eine ganz große Tatsache ist, dass sie da ist. Nun, Freunde, wir haben diesen Hang da. Wie kommt es, dass wir das Paradies verloren haben? Das ist die große Frage. Wenn wir immer zurück wollen und dieses Pheromon des Paradieses haben wollen, wie war es da in Wirklichkeit, wie haben wir es verloren? Ja, ganz einfach. Gott hat gesagt, lesen Sie es nach, im ersten Buch Moses, Gott hat gesagt, an dem Tag, wo ihr meinen gesprochenen Worten den Rücken kehrt, an dem Tag werdet ihr sterben. Nun, sie sind nicht physikalisch, körperlich gestorben, als sie Gottes Wort in Frage stellen. Das sind sie nicht. Was gestorben ist, ist das Verhängnis des Lebens und des Glückes mit dem Vater. Sehen Sie, die Menschen wollen jetzt, Sie haben davon gelesen in den Kliniken, am ersten Abend haben wir davon gehört, die Menschen haben derart diese Art von Leben satt, dass sie Selbstmordkliniken aufbauen wollen, weil sie sterben möchten. Das Leben ohne den Geber des Lebens ist einfach ein lebendiger Tod. Und man sagt, warum soll man solchen Leuten die Sterbehilfe geben? Die sind des Lebens satt. Sie wissen, dass es anders sein wollen und sie wollen ausscheiden, weil sie es satt sind. Und liebe Freunde, das ist doch merkwürdig, dass man den Leuten aus diesem Leben heraushelfen muss, müssen in den Tod, was sie gar nicht kennen. Denn wenn man das weht, was man gar nicht kennt, heißt das, dass man nichts Schlimmeres vorstellen kann, als das, in dem man steckt. Stimmt's? Und Freunde, was soll man dazu sagen? Ich glaube persönlich, dass es genauso leicht ist, herauszukommen aus dem Paradies, wozu wir den Hang haben, wie es leicht ist, wieder zurückzukommen. Was musste Adam tun, um das Paradies, wo er nur das eine tun musste, sich vergnügen und sich freuen, genießen, im Paradies leben? Was musste er tun, um rauszukommen? Die Verbindung abzuschneiden zwischen sich und dem Schöpfer, den das Paradies bereitet. Wenn wir die Verbindung abschneiden zwischen dem Schöpfer, der mir das Paradies gegeben hat, dann verliere ich das Paradies. Wie hat er das getan? Hat sich einfach abgewandt von seinem Gott, der ihm das Paradies gab. Und sagt, ich will nicht mit dir, ich will mit mir selber. Dann drehte Gott den Rücken. Nun, indem man den Rücken dreht, dreht man sich automatisch dem bösen Pol zu. Wenn ich Nein sage zu allem Guten, sage ich automatisch Ja zu allem Bösen. Wenn ich Nein sage zu dem Glück, sage ich Ja zu der Misere. Stimmt's oder stimmt's nicht? Wissen Sie, die Wissenschaftler haben versucht jetzt, mehr als 100 Jahre, ein Monopol, nicht Monopol im geschäftlichen Sinne des Wortes, sondern ein Pol, der allein steht, herzustellen. Darf ich es klar sagen? Sie haben versucht, einen Nordpol herzustellen, magnetisch gesehen, ohne Südpol. Und dann haben sie probiert, Südpol zu machen, ohne Nordpol. Nun, Gott ist der Pol des Glückes, der Erlösung, der Freude, des Paradieses. Und wenn man sich diesem Pol den Rücken kehrt, kehrt man das Gesicht dem anderen Pol zu, nämlich das Unglück, Misere, Fein, Hölle. Wenn man Paradies den Rücken kehrt, kehrt man sich der Hölle zu. So ist das gewesen bei Adam und Eva. Was wir brauchen, um das Paradies wieder zurückzubekommen, ist einfach das ungemacht zu machen, was Adam tat. Adam hatte Gott den Rücken gekehrt, indem er sagte, sein Wort gelte nicht. Wir werden nicht sterben, wenn wir von der Frucht essen. Und das Ergebnis war, dass wir diese Hölle haben, auch werden. Das ist das Ergebnis. Es ist eine Sache unserer Wahl. Wir können wählen. Wie können wir das ungemacht machen? Indem wir sagen, Herr Jesus, mein Schöpfer, der du das alles so schön gemacht hast, ich kehre dir wieder das Gesicht zu und nicht den Rücken. Was ich Sie fragen will heute Abend, ist nur das. Wohin richtet sich dein Gesicht? Und ich meine nicht das physikalische Gesicht. Ich meine die ganze Seele. Wo ist dein Lebensziel? Gott hat uns gemacht. Er hat die Erde zu einem Paradies gemacht. Die Erde ist nicht mehr Paradies. Mit Adams Fall ist die ganze Erde, die ganze Biologie, die ganze Schöpfung gefallen und ist mit kleinen Überresten ausgenommen. Eine Hölle geworden. Die einzige Methode ist, dass der König der Schöpfung, nämlich Adam und Eva, ihrem Schöpfer das Gesicht wieder zeigen, statt den Rücken. Und jeder tut das in seiner Seele. Suchen zuerst das Reich Gottes, so wird euch das alles, das Paradies, zufallen. Nun, in dem Verhältnis, das ich besprochen habe zwischen Adam und Eva, ich habe gesagt, dass Adam dass Eva den Geruch des Paradieses an sich hatte, nicht wahr? Und ich meine das ganz ernst. Die Frauen sind eher geneigt, in diesen Dingen Fortschritte zu machen, als die Männer. Die Männer tun alles viel bewusster als die Frauen in der Hinsicht. Die Frauen sind eher wie die Weibchen Motten. Sie haben diesen Geruch an sich. Nun, wenn ich mein Glück bei einer Frau suche, und ich tue das bewusst heute Abend, denn wir feiern diese Woche hier Silberhochzeit. Und das habe ich gesucht, nicht wahr? Und habe auch gefunden. Wovon war das abhängig, dass ich 25 Jahre und 4 gesunde Kinder bekommen habe? Wovon war das abhängig? Das ist keine rhetorische Frage. Sagen Sie mir. Wovon das abhängig? Ganz einfach, nicht theologisch.
Von der Zuneigung zueinander.
Ja, Zuneigung, ja, schon, war schon davon abhängig. Aber noch etwas anderes ist wichtiger. Ja. Die sind alle viel zu kompliziert. Ich weiß es nicht, wie es ist. Ich bin ein ganz einfacher Mann. Also ich sage es Ihnen jetzt. Passen Sie auf, schlafen Sie jetzt nicht. Ein großes Geheimnis. Aber ich darf doch sagen vor Ihnen, nicht wahr? Ich habe ja zu ihr gesagt. Und wovon war es abhängig? Ist das genug?
Nein,
dass Sie als Frau mir das sagen, ist das genug?
Sie muss auch sagen.
Ja, natürlich, natürlich. Was würden Sie sagen? Was würde meine Frau denken, die dahinter sitzt? Wenn ich sagen würde, unser Eheglück ist davon abhängig, dass ich ja zu ihr sagte. Sie würde aber sagen, aber bitte schön, was fällt dir an? Ja, sagte meine Frau. Da hat sie das 25 Jahre überleben müssen, war? Wovon ist unser Paradies Silberhochzeitsjahr abhängig? Von meinem Ja zu ihr. Meinem Ja zu ihr, jawohl. Mein Paradies mit Gott ist von meinem Ja, von seinem Ja zu mir abhängig. Jesus, indem er ans Kreuz ging, sagte, ich bin bereit, das zu vergeben und gut zu machen, dass ihr mir den Rücken gekehrt habt und euch gegen mich versündigt habt, mein Wort außer Acht gelassen habt. Trotzdem sagte er ja zu mir. Wo sagte Jesus ja zu mir? Am Kreuz. Jawohl. Am Kreuz in der Auferstehung. Beides. Er sagt ja zu mir. Nun, das ist eine Seite des Verhältnisses zwischen mir und Gott. Meine Ehe ist davon abhängig, dass ich ja sagte zu ihr, aber genauso kein Strichlein Unterschied, dass meine Frau ja sagte zu mir. Ich ja zu ihr und sie ja zu mir. Ist es nicht so? Und wenn man sich nicht gegenseitig hundertprozentig ja sagt zueinander, kommt kein Paradies in der Ehe zustande. Mit all meinen Fehlern, stellen Sie sich vor, hat sie ja gesagt zu mir. Das ist es. Gott hat ja gesagt zu Ihnen mit all Ihren Fehlern, mit all Ihren Sünden, mit all Ihrem Dreck, mit all dem Unrat, der Ihre Seele belastet. Ja, hat es gesagt zu ihnen, Wunder aller Wunder. Aber das bringt kein Verhältnis zustande,
das gebrochen wurde in Eden, in dem Paradies. Denn das Verhältnis des Menschen zu Gott und das Verhältnis Gottes zu Menschen wird immer mit einem Eheverhältnis verglichen. Sie haben kein Verhältnis zu Gott, auch wenn er Ja zu ihnen gesagt hat, es sei denn, dass sie genauso Ja gesagt haben zu ihm. Das ist die Dialektik des Christentums. Wenn Sie meinen, dass es genügt, dass Gott Ja gesagt hat zu Ihnen, täuschen Sie sich sehr. Genau wie ich überheblich wäre, wenn ich sagen würde, unsere Ehe ist davon abhängig, dass ich Ja gesagt habe zu meiner Frau. Sicher, aber es ist nicht die volle Wahrheit. Es ist nur eine halbe Wahrheit. Und Freund, Sie sind kein Christ. Sie kommen nicht in den Genuss des Paradieses. Sie schmecken das gütige Wort Gottes und die Kraft der zukünftigen Welt in diesem Ehebündnis, wenn ich so im übertragenen Sinne reden darf, mit ihrem Schöpfer, wenn sie den Schritt nicht getan haben. Ich schmecke das gütige Wort Gottes und die Kraft der zukünftigen Welt, indem ich Ja sage zu ihm und er zu mir, beides. Nun, man sagt in der christlichen sogenannten Taufe in den Kirchen, Gott habe in der Taufe Ja gesagt zu uns. Da kann ich nur sagen, wie unsere Freunde, die Amerikaner, sagen, so what? Was bedeutet denn das? Verstehen Sie mich? Das Eheverhältnis ist eine Dialektik von beiden Seiten. Das Verhältnis zwischen zwei Personen schlechthin ist immer ein dialektisches Verhältnis. Der eine zum anderen, der andere zum einen. Freunde, die Motten ziehen sich gegenseitig an. Der Vater, Mutter, die Vater, Mutter, Vater, Mutter wird angezogen zu der Mutter und sie nimmt ihn auf. Beide. Man muss immer dieses dialektische Verhältnis haben. Die ganze Natur ist voll davon, dass das Verhältnis von einem zum anderen und das andere zum einen da sein muss, dass man ein physiologisches Verhältnis hat, das dem Tao, dem Verhältnis dieser Welt, entspricht. So ist die Ordnung Gottes in der Natur. Selbst in der Gottheit sieht man das Gleiche. Entschuldigen Sie, dass ich das wahrnehme. So ist das. Der Vater liebt den Sohn. Und der Sohn ehrt den Vater. Der Sohn schickt den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist verherrlicht den Sohn. Die Dialektik ist da. Dieses gegenseitige Verhältnis. Von der Gottheit in der Schöpfung bis herunter zu der Schöpfung unter den Tieren und den Menschen selbst im Gemüse. Wissen Sie, es ist so in unserem Hirn. Ein Teil meines Hirns arbeitet gegen das andere und hat ein Verhältnis dazu. Das eine, die eine Seite hat ein Verhältnis zu der anderen Seite, die andere Seite hat ein Verhältnis zur einen Seite. Und so funktioniert das alles in diesem Verhältnis. Wie wollen Sie denn in Ihrem Leben in einem paradiesischen Zustand leben? Wie wollen Sie das Glück haben, das Gott uns zugedacht hat? Wie wollen Sie die zukünftige Welt und die Kräfte Gottes schmecken, wenn Sie das Hauptverhältnis auslassen? Gott hat Ja zu Ihnen gesagt am Kreuz und in der Auferstehung. Ich schließe mit diesem Wort. Haben Sie Ja zu Ihnen gesagt? Wenn ein Mensch das tut, wird er Christ. Wenn ein Mensch das tut, erlebt er den Anfang der Wiedergeburt. Die Wehen sind oft stark vor der Wiedergeburt. Dass ein Mensch zu der Erkenntnis kommt, dass Gott von ihm erwartet, dass er Ja zu ihm sagt, hat er allerlei Kämpfe durchzumachen. Oh, was hatte ich Kämpfe als junger Mann? Ist denn der Mensch so wichtig, dass Gott Wert drauf legt, dass er Ja zu ihm sagt? Sicher! Denn der Mensch
ist die Krone der Schöpfung Gottes. Die Krone besteht darin, dass Gott uns zu Personen gemacht hat. Und eine Person besteht darin, dass sie ein Verhältnis hat zu anderen Personen. Das ist die Basis der Persönlichkeit. Das Verhältnis zu anderen Personen. Gott hat uns zu Personen gemacht in seinem Ebenbild. Und das, was erwartet wird von einer Person, ist nicht, dass es einfach ein Automat ist. Dass es reagieren muss. Sondern, dass es reagieren will. Gott hat ja zu ihnen gesagt, und es kostete ihn das Kreuz, Tod, Grab und Auferstehung, das Maximale, alles. Wenn ein Mann ehrlich ist und eine Frau heiraten will, was muss er tun? Er muss sagen, ich sterbe allen anderen Mädchen ab, um dich zu haben. Wenn ein Mann eine Frau haben will und nicht allein haben will, sondern sagen will, ich muss allerlei andere noch dazu haben, kann er nie das Verhältnis zu der Frau haben, die er haben soll, nämlich das Paradies. Denn das Verhältnis zwischen zwei Menschen, die exklusiv füreinander da sind, ist ein Paradies und soll ein Paradies sein. Ihr Verhältnis zu Gott ist nicht anders. Wenn Sie Gott und Mammon dienen wollen, keine Ehe. Wenn Sie sagen, zuerst das Reich Gottes, dann wird euch alles hinzugefügt. Auch der Geschmack der Kräfte der zukünftigen Welt, die eine Mutter das Leben lang ansieht. Wenn ein Mensch, eine Frau oder ein Mann den Geruch des Paradieses Gottes an sich hat, zieht das alle Menschen an. Das haben wir in dem Heil in Jesus. Der Christ ist ein Mensch, der andere anzieht und gewinnt für Jesus. Jesus sagt Ja zu mir. Ich frage Sie jetzt, haben Sie Ja zu ihm gesagt? Das weiß Ihr Herz. Ich kann sie nicht bearbeiten. Jesus ist der Schönste, der edelste Charakter, der Sohn Gottes. Was ist nicht anziehend bei ihm? Das ist wirklich stark. Nur ein Teufel kann Nein sagen zu dem Sohn Gottes. Wir beten zusammen. Jesus, wir danken dir, dass du uns gezeigt hast, was die Kräfte der zukünftigen Welt sind. Es ist das Verhältnis, Herr Jesus, zwischen zwei Persönlichkeiten, die sich lieb haben. Wir danken dir dafür, dass du uns dafür geschaffen hast, hast uns auch die Ehe dafür geschenkt, dass wir das in kleinen Bilde vorlernen. Bis zu der großen Stunde, wo wir lernen, was es heißt, das Verhältnis zu dir haben, Angesicht zu Angesicht. Danke dir, dass wir das schmecken dürfen, durch den Glauben, hier auf Erden, jetzt, das Paradies schmecken. Herr Jesus, wir danken dir, dass das Verhältnis zu dir ein Paradies ist, auch in Trübsal, auch in Ängsten und Sorgen, bleibt unser Verhältnis zu dir, dein Verhältnis zu uns. So segne uns diesen Abend. Gib uns klare Schritte tun, dass wir das Angesicht zu dir hinwenden. Wir danken dir, dass dein Angesicht zu uns gewendet ist, als Ja zu uns gesagt. Gib uns Ja sagen zu dir. Amen.